¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola, David.
Hola, Thomas.
Herzlich willkommen und bienvenidos zum Onda Info 81. Was ist denn heute angesagt, David?
Ja, vor zwei Jahren scheiterte die venezolanische Opposition mit ihrem Putschversuch gegen Hugo Chavez. Heute versucht sie, ihn per Referendum aus dem Amt zu jagen. Anlässlich des zweiten Jahrestages hörte einen kurzen Bericht über die Feierlichkeiten in Miraflores und zum Stand der Auseinandersetzungen zum Referendum.
Und weitere Beiträge im Onda Info sind ein Bericht über Mauern, die um brasilianische Favelas gezogen werden sollen, und ein Beitrag über die Movimiento Sem Terra, die Landlosenbewegung, die ebenfalls aus Brasilien ist. Des Weiteren ein Kommentar zur einjährigen Amtszeit des argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner. Und das Ganze, wie immer, gewürzt mit Meldungen und Musik.
Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito a fada que pratica o mal. Me vê, pobre preso morto.
Brasília em abril. Im ganzen Land sind in den letzten zwei Wochen über 50 brachliegende Ländereien besetzt worden, so viel wie in den letzten fünf Jahren nicht mehr. Der Urheber, die Landlosenbewegung MST. Sie fordert von der Regierung ein schnelleres und konsequenteres Vorgehen bei der Agrarreform. Der von der MST angekündigte Rote April sollte seinen Höhepunkt am 17. April haben. Vor acht Jahren waren an diesem Tag 19 MST-Aktivisten während einer Demonstration von der Polizei erschossen worden. In der Vergangenheit konnte der MST die Arbeiterpartei Brasiliens PT und ihren Vorsitzenden Luiz Inácio Lula da Silva stets zu seinen Verbündeten zählen. Seit anderthalb Jahren ist die PT nun an der Regierung und Lula Präsident. Zu seinen zentralen Wahlversprechen zählte unter anderem, die Landlosenbewegung zu unterstützen. Angesichts der Machtverhältnisse in Brasilien eine schwierige Aufgabe. Die Pläne der Regierung, 100.000 Landlosen ein festes Stück Eigentum zuzuweisen, sind für den MST nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Das Problem der Landverteilung in Brasilien ist so alt wie das Land selbst. Als die Portugiesen das südamerikanische Land kolonisierten, wurden riesige Besitztümer von einer kleinen Gruppe von Aristokraten verteilt. 500 Jahre später befindet sich immer noch fast die Hälfte des Landes in der Hand von knapp 1% der Bevölkerung. Die Radioinitiative Red Con Voz aus Madrid sprach mit dem Generalsekretär vom MST, Claudio Mirengularte, über die Rolle der Landlosenbewegung, die Frage der Landverteilung in Brasilien und die fehlende Bereitschaft Präsidents Lula, eine umfassende Agrarreform durchzusetzen.
Wir erleben gegenwärtig einen entscheidenden Moment in der Landlosenbewegung Brasiliens. Die Chancen stehen so gut wie noch nie, eine Agrarreform auf den Weg zu bringen. Fest steht aber auch, dass es weiterhin viele Schwierigkeiten gibt und dass die Regierung bisher recht wenig getan hat, um ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Deswegen verstärken wir von MST gegenwärtig unseren Kampf für eine Agrarreform, die für uns die entscheidende politische Maßnahme darstellt.
Intensificaremos nuestra luta para avanzar en la conquista da reforma agraria. Isto es fundamental para nosotros.
Seit ihrer Gründung vor fast 25 Jahren hat die brasilianische Landlosenbewegung MST politischen Widerstand geleistet und politischen Wandel bewirkt. Die zentrale Maßnahme bestand darin, ungenutzte Ländereien zu besetzen. Der MST beschränkte sich aber nicht nur auf den Agrarsektor. Auch Banken oder Gebäude von Provinzregierungen wurden von ihm besetzt, um politischen Druck auszuüben. Eine Politik, die auch unter der gegenwärtigen Regierung von Präsident Lula fortgesetzt wird. Für den MST geht es darum, den Präsidenten im politischen Zugzwang zu bringen, damit aus einer verhaltenen eine konsequente Landreform wird. Der Generalsekretär vom MST, Claudio Mirengularte, meinte dazu gegenüber Red Con Boss:
Nosotros não devemos admitir que esta reforma agrária que será feita pelo governo Lula seja a mesma reforma agrária realizada no século XIX, século XX, a reforma agrária.
Leider muss man sagen, dass die Agrarreform unter der Regierung Lula sich von denen im 19. und 20. Jahrhundert bis jetzt nicht wirklich unterscheidet. Sie ist eine klassische Maßnahme, die lediglich darin besteht, ein paar Besitztümer umzuverteilen. Für uns ist das keine Landreform im eigentlichen Sinne. Lulas politische Maßnahmen waren bis jetzt rein konservativer Natur. Eine Landreform, die zwar die Verteilung, nicht aber die Umverteilung von Land zum Ziel hat. Für uns aber steht fest, ungenützte Ländereien wurden genug vergeben. Jetzt geht es darum, einen Schritt weiter zu gehen, denn die Zeichen der Zeit stehen für eine Agrarreform, die diesen Namen wirklich verdient. Dazu gehören neben einer gerechteren Landverteilung auch eine Reform im Gesundheits- und Bildungsbereich, die Möglichkeit, Kredite zu erhalten, den Hunger zu bekämpfen, das Empowerment von Frauen etc. Um nur einmal eine Vorstellung der Verhältnisse zu bekommen: Gegenwärtig besitzt 1% der Bevölkerung knapp die Hälfte des gesamten Landes. Wohlgemerkt die bessere Hälfte. Andererseits gibt es in Brasilien fast 8 Millionen Familien, die gar kein Land besitzen und die auch nicht über die wirtschaftlichen Mittel verfügen, Land gewinnbringend zu nutzen. Um dieses Problem zu lösen, gibt es nur einen Weg: die Enteignung der Großgrundbesitzer. Ihre Ländereien müssen für die gesamte landlose Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
Para que possamos resolver este problema, só há um caminho, que é a desapropriação destas terras e para colocá-la a serviço destas 4,8 milhões de pessoas.
Offensichtlich bringen die Forderungen des MST dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Bedrängnis. Bisher wurde in 11 Bundesstaaten die Verteilung ungenutzter Ländereien eingeleitet. Außerdem will die Regierung zusätzliche Mittel von 500 Millionen Dollar für eine Landreform zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sprach sich Lula aber auch für einen Abbruch der Kontakte mit der Landlosenbewegung MST aus, sollte diese weiter fortfahren, Land zu besetzen. Der Generalsekretär der MST, Claudio Mirengularte, stellte dennoch klar, dass der politische Gegner der Landlosenbewegung nicht die Regierung Lulas sei, sondern der internationale Finanzsektor, der externen Druck auf die politische Führung ausübe.
Der Governo Lula ist ein Governo in disputa e la classe dominante está.
Die Regierung Lula ist ein umkämpfter Ort. Gerade die herrschende Klasse tut alles dafür, dass auch unter der jetzigen Regierung die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik beibehalten wird. Unsere Aufgabe als soziale Bewegung besteht darin, politischen Druck auf die Regierung auszuüben, damit es zu strukturellen Veränderungen in Brasilien kommt. Damit die Wirtschaftspolitik eine andere wird, damit die Agrarpolitik eine andere wird, die bis heute eine des Großgrundbesitzes und der großen Produzenten ist, in der kein Ort für Kleinbauern bleibt. Der Kontakt, aber auch der Streit mit der Regierung wird von unserer Seite in den nächsten Monaten weiter verstärkt werden, um es klarzustellen. Unser Feind ist nicht Lula, sondern die internationale Finanzstruktur, die in Brasilien die gegenwärtige neoliberale Politik mit Freihandelszonen und Gentechnik erst durchsetzte. All diese Prozesse tragen zu unserer Enttäuschung und politischen Kritik bei.
Alka transgênico este processo todo, o que nos deixa de certa forma muito frustrado.
Tá pensando que você tem a ver com isso desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito.
Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lá da lá.
Wieder einmal hat eine Gewaltwelle die brasilianische Touristenmetropole Rio de Janeiro weltweit in die Schlagzeilen gebracht. Dieses Mal wollten einige Politiker aber auch ein wenig von der internationalen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie lancierten den absurden Vorschlag, eine Mauer um die Armenviertel, die sogenannten Favelas, zu bauen. Derart eingemauert würden die tödlichen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden keine Unbeteiligten mehr behelligen. Und die reichen Viertel, die gleich nebenan liegen, würden wieder friedlich werden, träumt nicht nur die Bürgermeisterin von Rio de Janeiro. Dass es just die Konsumenten aus Mittel- und Oberschicht sind, die an den derzeit umkämpften Verkaufsplätzen ihren Stoff besorgen, wird nicht thematisiert. Genauso wenig wie die zwielichtige Rolle der Polizei. Einerseits soll die Banden bekämpfen, andererseits ist mehrfach nachgewiesen worden, dass sie selbst tief in den Drogenhandel verstrickt ist. Polizeispitzen und viele korrupte Politiker stehen im Verdacht, von Drogengeschäft zu profitieren und selbst Anteil an den Bandenkriegen zu haben. Besonders die Polizei von Rio de Janeiro gilt als korrupt und wehrt sich deswegen gegen ein Eingreifen der Bundespolizei, die der neuen Regierung des Ex-Gewerkschafters Inácio Lula da Silva untersteht. Obwohl weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass der Gewalt in brasilianischen Großstädten irgendwie Einhalt geboten werden müsse, stieß die Idee einer Mauer auf breite Ablehnung. Schnell wurde die Idee mit der Berliner Mauer oder der neu errichteten Absperrung in Palästina verglichen. Der linke Aktivist Fernando Gabriele, einst Guerriero, später Abgeordneter für die Arbeiterpartei und inzwischen parteiloser Streiter, da er aus Protest gegen die seiner Meinung nach zu konservative Politik von Lula die Partei verließ, hält das Ganze für einen banalen Versuch der Politik, von der eigenen Untätigkeit abzulenken.
Ursprünglich war dies kein Projekt der Regierung. Sie hat die Idee erst während der Krise hervorgezaubert. Ziel war es, der Bevölkerung weiszumachen, dass die Regierung irgendetwas tut. Die Idee, eine Mauer um die Favelas zu bauen, ist am Montagmorgen publik geworden. Und bereits am Montagabend haben alle Kritiker und Analysten das Projekt als absurd bezeichnet. Man kann also sagen, dass es nur ein Versuch war, die Bevölkerung mit einer konkreten Maßnahme zu beruhigen.
Die Szenen, die während der Osterwoche aus der Favela de Cochinha im Fernsehen übertragen wurden, erinnerten an eine Kriegsberichterstattung. Unzweifelhaft haben alle, die diese Bilder gesehen haben, das Gleiche gedacht. Es sieht aus wie ein Film, aber es ist die Realität. Mindestens 10 Personen wurden in der größten Favela Lateinamerikas getötet, nachdem schwer bewaffnete Mitglieder einer Drogenbande versucht hatten, in das Restaurant der illegalen Verkaufsstellen einer anderen Bande einzudringen. In der Rochinha, die zwischen den beiden Nobelvierteln São Conrado und Gávea in der südlichen Zone Rios liegt, leben etwa 60.000 Einwohner. Gabriele hält die Gewalt hier nicht für einen Einzelfall.
Man kann nicht sagen, dass es alltägliche Geschehnisse waren, aber sie kommen doch häufig vor. Die Ursache solcher tödlicher Schießereien liegen im Drogenhandel und sie haben ein ganz einfaches Merkmal. Es wird um die Drogenverkaufsplätze gekämpft, um den Drogenmarkt und um dessen Kontrolle.
Für den Bundestagabgeordneten Fernando Gabriele ist eine Mauer sinnlos, weil sie nicht das eigentliche Problem angeht.
Wir wissen, dass eine Mauer nichts bringen wird. Das Einzige, was eine solche Mauer bewirken könnte, ist, eine bestimmte Art von Konflikt zwischen den Drogenbanden zu verhindern. Aber der Verkauf und der Handel würden ungestört weitergehen. Auch der Justizminister hat bereits gesagt, dass so eine Mauer keine Lösung sei, dass es eine denkbar schlechte Maßnahme sei. Deswegen glaube ich, dass es vor allem darum ging, die Bevölkerung zu beruhigen.
Laut Daten des Instituts für Geografie und Statistiken ist in Brasilien die Zahl der Tötungen in den letzten 20 Jahren um 130% angestiegen. Im Bundesstaat Rio de Janeiro hat die Anzahl der Ermordeten, also der Anteil der Verstorbenen, die eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, maßgeblich dazu geführt, dass sich die männliche Lebenserwartung um 4 Jahre und einen Monat reduziert hat. In Brasilien wurde zwischen 1980 und 2000 2 Millionen Tote registriert, die durch externe Einflüsse ums Leben gekommen sind. 598.000 davon wurden ermordet. Für den gleichen Zeitraum lässt sich feststellen, dass die Sterblichkeitsrate wegen einer Tötung in Brasilien für beide Geschlechter um 130% angestiegen ist. Von 11,7 auf 27 pro 100.000 Einwohner. Angesichts solcher Zahlen verwundert es nicht, dass viele Menschen in Rio de Janeiro verängstigt sind, obwohl Politik und Massenmedien kaum eine Gelegenheit verstreichen lassen, die Panik und Angst zu schüren. Gerne werden arme Leute und Dunkelhäutige generell als gefährlich dargestellt, was zunehmend zu rassistischen Vorurteilen unter der Bevölkerung führt. Dies ist allerdings ganz im Sinne einer repressiven Innenpolitik, die solche Ängste schnell in Säuberungsmaßnahmen gegen missliebige Personen und eine Beschneidung von Bürgerrechten übersetzen. Für Gabriela liegt die Lösung des Problems eher in einer Polizeireform, die der Korruption und regionalen Eigeninteressen ein Ende bereiten würde.
Seitdem die neue Regierung an der Macht ist, gibt es den Versuch, alle Informationen der Polizei zu zentralisieren. Es gibt in den Bundesstaaten, in die Brasilien aufgeteilt ist, keinen ausreichenden Informationsaustausch. Es wird einfach nicht richtig und schnell genug zusammengearbeitet. Die neue Regierung versucht seit ihrem Amtsantritt, einen solchen Informationsaustausch auf nationaler Ebene zu bewerkstelligen.
Exatamente montado esse sistema de câmbio de informações nacional.
Que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto...
Am 27. April ist jetzt ein Jahr her, da gewann Nestor Kirchner die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Argentinien. Eine zweite Wahlrunde fand nicht statt. Sein Kontrahent, Ex-Präsident Menem, wie Kirchner Mitglied der populistischen Partido Justicialista, zog seine Kandidatur zurück, denn seine Schlappe war längst abzusehen. Heute genießt Kirchner, der aus der zweiten Garde des Partido Justicialista stammt, die Unterstützung von 83% der Bevölkerung. Zumindest behauptet das die Umfrage des Demoskopie-Instituts Consultora X, die Mitte April veröffentlicht wurde. Und dennoch hat es der gegenwärtige Präsident nicht leicht. Er schuldet nämlich seine Aufstellung als Präsidentschaftskandidat der Unterstützung des ehemaligen Interimspräsidenten Eduardo Duhalde, einer der starken Männer der Partido Justicialista. Daher muss er nicht nur in der eigenen Partei nach politischer Gunst ringen, sondern auch außerhalb deren Gefilden Unterstützung suchen. Diese Teilung der Macht spiegelt sich auch im Regierungspersonal wider. Neben linken Peronisten, alte Kampfgefährten von Kirchner, wie Außenminister Rafael Bielsa, der während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 verschleppt und gefoltert wurde, finden sich hier auch korruptionsverdächtige Gestalten wieder, die als Mitglieder früherer Regierungen ihre Taschen mit Staatsgeldern füllten. Kirchner pflegt den von der argentinischen Presse genannten Stil K wie Kirchner. Er packte die Staatsgeschäfte mit Geschick, Sensibilität und Geschäftigkeit an, suchte den direkten Kontakt mit der Bevölkerung in Reisen durch das Land, kümmerte sich persönlich um die Lösung alter Probleme. Die Regierung bietet der Korruption die Stirn, welche besonders während der Amtszeit des Parteigenossen Menem aufblühte. Kirchner hat die Demokratisierung des höchsten Gerichts eingeleitet. Er verfügte dort die Ernennung von 2 Richterinnen, säuberte die Streitkräfte von den rückständigsten Kräften, machte die in der Gesellschaft durchgesetzte Verurteilung des Staatsterrorismus während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 zur Staatsräson. Im internationalen Parkett tritt die Regierung selbstbewusst auf. Trotz der von den USA ausgeübten Drucks weigerte sich Argentinien, die Beschuldigungen gegen Kuba wegen Menschenrechtsverletzungen zu unterstützen. Das südamerikanische Land handelte mit dem IWF bessere Bedingungen für die Zahlung der Auslandsschuld aus. Sie versucht eine engere Zusammenarbeit mit den Regierungen von Venezuela, Kuba und Brasilien. Sie bemüht sich, eine lateinamerikanische Achse aufzubauen, um den imperialen Gelüsten Washingtons einen Riegel vorzuschieben. In der Sozialpolitik ist der Stil K. diplomatisch. Statt wie üblich die sozialen Proteste mit Gewalt zu bekämpfen, versucht die Regierung, den sozialen Frieden mit der Verbreitung von Sozialplänen zu schaffen. Mit der Sozialplanpolitik läuft der Präsident Gefahr, dass, wie schon zu früheren Zeiten, lokale Caudillos sie zur Durchsetzung von politischen Zielen und zur Selbstbereicherung missbrauchen. Damit spaltet er auch außerdem die Bewegung der Arbeitslosen durch die Vereinnahmung eines Teils davon. Bisher hat Kirchner nichts für die Protagonisten des Aufstands von vor zweieinhalb Jahren unternommen und auch die Privatisierungspolitik seiner Vorgänger, die verheerende Folgen für die Bevölkerung hat, stellt er nicht in Frage. Eigentlich stehen diese Maßnahmen im Widerspruch zu den Reden des Präsidenten am Anfang seiner Regierungszeit. Ich brauche Druck von unten, denn dem von oben kann ich mir sicher sein. Die Regierung Kirchner folgt bisher dem Brechtschen Ratschlag, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral in umgekehrter Reihenfolge und säubert zuerst die Institutionen. Das reicht aus, um die Opposition von links fernzuhalten. Die Rechte dagegen hat die erste erkennbare Chance genutzt, um sich wieder zu formieren, als Anfang April ein 23-Jähriger aus der Mittelschicht entführt und ermordet wurde. Die von deren Vater organisierte Protestkundgebung versammelte 200.000 Menschen vor dem Parlament. Eine der Forderungen war mehr Sicherheit für die ehrlichen Menschen. Gemeint waren damit bestimmt nicht die Armen. Die Mehrheit der Teilnehmer waren Menschen aus der Mittelschicht, die Ende 2001 noch zusammen mit den Arbeitern auf den Straßen schrien: Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Streikposten und Kochtöpfe, es ist ein Kampf. Die Zeit der Gästen ist zu Ende. Es scheint nicht zu genügen, dass ein Präsident den Militärs das Wort Mörder ins Gesicht spricht. Wenn es kein Fressen für alle gibt, ist es auch irgendwann mit der Moral aus.
Ich war mir sicher, sogar komplett sicher, dass wir zurückkehren würden. Wissen Sie was? Das Einzige, was ich mir nicht habe vorstellen können, ist, dass wir so schnell zurückkehren würden. Ich wusste vom Volk, ich wusste vom Militär. So wie ich sie kannte, kam ich zu dem Schluss. Und etwas in mir sagte, sei ruhig, Hugo. Weder dieses Volk noch diese Jungs vom Militär werden jemals aufgeben. Weder dieses Volk noch diese echten Militärs werden sich hinters Licht führen lassen.
In Venezuela wurde am 13. April das zweijährige Jubiläum des gescheiterten Staatsstreichs gegen Präsident Hugo Chavez gefeiert. Tausende Menschen versammelten sich am Präsidentenpalast Miraflores, um den Jahrestag zu begehen. Das Scheitern des Putsches nannten sie ein Sieg des Volkes, der die Verfassungsordnung des Landes rettete. Chavez wirft dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Bush, vor, hinter dem Putschversuch gestanden zu haben.
Diese Tage sind enorm wichtig. Der Kampf geht weiter. Die Oligarchie hört nicht auf, Gewalt zu verbreiten. Glaubt nicht, dass sie die Macht an sich reißen kann. Nein, sie werden auf keinen Fall in die Macht kommen. Wir werden sie immer besiegen,
sagte Chavez bei seiner Rede. Bei dieser Gelegenheit attackierte er auch die Opposition, die es, so der Präsident, nicht schaffen würde, ein Referendum über seine Amtszeit stattfinden zu lassen. In seiner zweistündigen Rede, die im Fernsehen und Radio ausgestrahlt wurde, wiederholte Chavez, dass der Putschversuch gegen ihn das Werk von Präsident George Bush sei. Außerdem versuche Bush weiterhin, Venezuela zu destabilisieren. Chavez behauptet, Bush finanziere immer noch seine Gegner und empfiehlt ihm, dies einzustellen, weil er das Geld der Bürger der Vereinigten Staaten verschwende. Er sagte auch, dass Bush die Gewalt im Irak gesät hätte und betonte, dass für die vielen Toten ein Mann verantwortlich sei, George Bush. Er grüßte diejenigen im Irak, die den imperialistischen Invasoren Widerstand leisten. Jede Elf wird seine 13 haben, war eine Losung der Versammlung der Chavisten vor dem Präsidentenpalast, bei der sie die Wiederkehr ihres Präsidenten am 13. April 2002 nach seiner 11-tägigen Abwesenheit feierten. Nur einige Stunden vor den Feierlichkeiten hatte der Nationale Wahlrat CNE die Entscheidung der Wahlrechtskammer des Obersten Gerichtshofs zum Referendum gegen Chavez für nichtig erklärt. Dieser hatte bereits zum zweiten Mal den Wahlrat aufgefordert, die Gültigkeit der Unterschriften für das Referendum zu prüfen. Der Wahlrat betonte, dass die Wahlrechtskammer mit seiner Entscheidung ein verfassungskonformes Vorgehen missachtet hätte. Weil es bisher noch keinen vergleichbaren Fall gibt, liegt die Entscheidungskompetenz bei der Verfassungskammer des Verfassungsgerichts und nicht bei der Wahlrechtskammer. Als Kompromiss könnte die Verfassungskammer des Obersten Gerichts vorschlagen, dass das Referendum dann stattfinden kann, wenn der Wahlrat die Gültigkeit von wenigstens 600.000 zweifelhaften Unterschriften bestätigt, wenn diese zuvor von den Unterzeichnern selbst bestätigt oder annulliert werden. Durch die vorschnelle Bewertung der Wahlrechtskammer hat der Wahlrat weitere Unterschriften, die bisher als gültig befunden wurden, in Zweifel gezogen. Die umstrittenen Unterschriften haben sich mittlerweile auf 1,8 Millionen erhöht. Damit würden die 2,4 Millionen Unterschriften, die mindestens gebraucht werden, um das Referendum einzuleiten, nicht erreicht.
Não vai brilhar. Assim será. Assim será. Lembrei que o homem foi um gênio, um mestre. Mas quis jogar com o melhor, entrou em xeque. Primeiro Deus, o resto não importa, é sério aí. Você se destaca, mete uma marra, vai cair. Como caiu Babel, Caim, que matou Abel. Quer medo? Pega um Beléu, o limite é o céu. Se me resta mais um tempo, eu vou rimar. Feitado X. Chicote vai escalar. É lógico. Toda quebrada pode ter problemas. Tragico, style bom. Tamanho que procura, acho mínimo. Blá, blá. É aquilo. É lógico. Toda quebrada pode ter problemas. Tragico.
Konflikt in den Gefängnissen von Quito dauert an. Die Häftlinge von Quito kontrollieren einige der Gefängniseinheiten der Stadt. Es war bislang nicht möglich, zu einer Übereinkunft zwischen Regierung und den Inhaftierten zu gelangen. Es geht um die Befreiung von 45 als Geiseln genommenen Personen, darunter zwei Journalisten. Sie alle sind in der Gewalt der aufständischen Häftlinge. Diese fordern unter anderem die Wiederaufnahme des Gesetzes über die Verringerung von Verurteilungen, ein Gnadenjahr wegen Überbelegung und die Rückführung von ausländischen Gefangenen. Die Proteste der Häftlinge begannen am 4. April und haben aufgrund des Streiks der Aufseher und Verwaltungsbeamten noch gravierendere Auswirkungen. In den Gefängnissen herrscht großes Chaos. Die Polizei hat indes die Besuchsmöglichkeiten der Familienangehörigen eingeschränkt, was zu weiterem Unmut sowohl unter den Häftlingen als auch deren Angehörigen führte. Sie wollen ihren Verwandten Essen bringen, da diese bereits ohne Lebensmittel seien.
É mano velho, chega de bobeira, de besteira. Isto não é brincadeira. Olho nos olhos, veja só o que você tem. Está em umas consigo mesmo. Não consigo acompanhar o...
Paraguai, Opfer der Stroessner-Diktatur werden entschädigt. Die Regierung Paraguays nahm kürzlich die Auszahlung von Entschädigungen an die Opfer der Diktatur von General Alfredo Stroessner auf. Stroessner regierte das Land zwischen 1954 und 1989. Trotz der Entschädigungszahlungen bemängeln Menschenrechtsorganisationen die bisher unterlassene Verurteilung des in Brasilien lebenden Generals. In einem feierlichen Akt erhielten 34 Opfer insgesamt eine Entschädigung im Wert von 600.000 US-Dollar. Laut Finanzminister Dionisio Borda bilden diese Menschen einen Teil derer, die für die Freiheit und Demokratie während der Diktatur kämpften. Viele von ihnen kämpfen bis heute mit den schweren gesundheitlichen Folgen der erlittenen Folterungen. Anlässlich dieser Veranstaltung forderte der Menschenrechtler Martin Almada die Rückkehr des Generals, damit man ihn für die zahlreich begangenen Verbrechen unter seiner 35-jährigen Herrschaft zur Rechenschaft ziehen könne. Die Zahlungen stellen einen Erfolg für alle Gruppierungen dar, die sich schon länger für die Entschädigung der Opfer einsetzen. Jedoch verlangen sie vom Staat auch, dass all diejenigen, die in die Verbrechen der Diktatur verstrickt waren, ob hohe Funktionäre oder nicht, Auskunft über den Verbleib der sterblichen Überreste der Opfer geben. Viele dieser Opfer waren verschwundene politische Häftlinge, deren Angehörige bis heute nichts über die Orte, an denen sie vergraben wurden, wissen. Die interamerikanische Arbeiterorganisation ORIT, eine der Gruppierungen, die sich für die Entschädigungszahlungen eingesetzt hatte, bekräftigte, dass der Staat die Verpflichtung habe, den Opfern der Stroessner-Diktatur moralische und finanzielle Wiedergutmachung zu leisten und zu verhindern, dass weitere Fälle wie der von Livio González Santander geschehen. Livio González Santander starb im vergangenen Januar infolge der schweren Folterungen, ohne rechtzeitig seine Entschädigungen zu erhalten. Die 34 entschädigten Opfer, die Vielzahl von ihnen älter als 50 Jahre, bilden nur eine kleine Gruppe der verbleibenden 400 Personen, die noch eine Wiedergutmachung erhalten müssen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.